Herzlich willkommen zu Krisendex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhex. In dieser ersten Folge des Jahres 2025 möchte ich zunächst meine Grüße und Wünsche für das Jahr aussprechen und im zweiten Schritt ein sicherheitspolitisch großes und heikles Thema ansprechen. Wir befinden uns in einer Zeit, in der kaum eine Woche vergeht, in der nicht Schreckensmeldungen durch die Nachrichten laufen, die zum Beispiel lauten, dass Untersee-Internetkabel in der Ostsee zerrissen sind, in der wir Meldungen bekommen, dass wichtige Pipelines zur Gasversorgung in Europa nicht mehr funktionieren, in der wir aber vielleicht auch Nachrichten bekommen, in denen bestimmte gesellschaftliche Zustände überspitzt und extrem dramatisch dargestellt werden, oder aber auch Nachrichten, die sich um Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen und staatliche Einrichtungen drehen. All das sind Maßnahmen, die man einem sogenannten hybriden Krieg oder die man als hybride Angriffe bezeichnet. Auch unser Verteidigungsminister hat sich kurz vor Weihnachten zu hybriden Angriffen geäußert.
Boris Pistorius in der Welt vom 22. Dezember 2024. Putin greift Hybride an und Deutschland ist dabei besonders im Fokus. Er kennt uns gut und weiß, wie er Nadelstiche setzen muss.
Ja, wenn der Verteidigungsminister einer Demokratie und eines Landes wie Deutschland sagt, dass wir angegriffen werden und dabei einen ganz konkreten Namen nennt, dann ist das schon mehr als beachtlich. Hybride Angriffe oder hybrider Krieg scheinen also nicht nur ein Hirngespinst zu sein, sondern in der Realpolitik angekommen zu sein und auch dort erkannt zu werden. Ich möchte heute in meinem Interview mit einem Experten, der sich von Berufswegen, aber auch als Senior Research Fellow seit langer Zeit mit Sicherheitspolitik beschäftigt und insbesondere mit hybrider Kriegsführung aufdröseln, ob wir uns in einem hybriden Krieg befinden, wie dieser aussieht und wie man sich vielleicht auch als Mensch oder als Organisation vorbereiten kann, um mit den Herausforderungen einer sehr komplexen Welt umgehen zu können. Dabei wird es jetzt nicht ums Preppen gehen, sondern um die Frage, welche Tools und Werkzeuge gibt es denn, um Organisationen und einzelne Menschen zu sensibilisieren und vielleicht zu lernen, wie man sich auf hybride Bedrohungen vorbereitet. Ich fand das Interview sehr spannend. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, Ihnen geht's genauso. Mein heutiger Gast ist Sönke Maar-Arends. Er ist Senior Fellow des Instituts für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel und Offizier bei der Bundeswehr und im Dienstgrad eines Oberst. Sönke, schön, dass du in meinem Podcast bist. Und vielleicht gleich die erste Frage zum Einstieg, wenn man jemanden aus deinem Metier hat. Ich höre immer, wir würden uns in einem hybriden Krieg befinden. Deshalb frage ich dich gleich mal, befinden wir uns denn in einem hybriden Krieg?
Also da bin ich an meiner Aussage dann nicht alleine. Aus meiner Sicht befinden wir uns in einem hybriden Krieg und das auch schon seit längerer Zeit. Und da das auch von meinem Minister und der Außenministerin ja mittlerweile dann auch bestätigt wird, also kann man das wohl auch dann auch offiziell sagen, ja, wir befinden uns. Wir werden von Russland, aber auch von China permanent mit hybriden Mitteln überzogen, aus unterschiedlichen Interessenslagen. In China mehr langfristig, da geht es eher um Kontrolle, zum Beispiel im Bereich der Wirtschaft oder auch im Bereich der Kultur, während es bei Russland um die strategischen Ziele geht, unter anderem Deutschland aus der Koalition für die Ukraine rauszubringen. Wir kommunizieren zwar mal schlecht, aber wir sind netto der zweitgrößte Geber für die Ukraine und sollte diese Hilfe im Grunde genommen unterbleiben, wäre das natürlich ein massiver Schaden für die Ukrainer. Und deswegen hatten wir uns dann Interesse dran, auch Deutschland mit hybriden Mitteln anzugreifen.
Wie zeigt sich denn, also ich meine, wenn das die höchsten politischen Vertreter der Sicherheitspolitik in Deutschland so kommunizieren, was sind denn die Indikatoren dafür, dass man gesagt hat, okay, wir befinden uns in einem, in dem Fall ja dann zwei Frontenkrieg, sozusagen, Russland und China, und was sind die konkreten Auswirkungen für uns als Gesellschaft?
Also hybride Bedrohungen richten sich entweder gegen die Führung eines Landes, also da zum Beispiel auch Politiker und Politikerinnen. Ne, Frauen zum Beispiel haben in Führungspositionen haben ein 10-fach höheres Risiko, von hybriden Maßnahmen betroffen zu werden als Männer. Aber zweitens, und das ist eigentlich die größere Ebene, sie richten sich gegen die Gesellschaft in Gänze, versuchen den Zusammenhalt der Gesellschaft zu zerbrechen, zu knacken. Oder bestehende Risse in Gesellschaften im Grunde genommen so zu erweitern, sodass diese Gesellschaft sich quasi mehr mit sich selber beschäftigt, als dass sie vereint nach außen steht. Und das sind im Grunde genommen so die Dinge, die wir sehen. Und du hast bestimmt viel gehört über Desinformationskampagnen. Geht los immer mit dem benannten Fall Lisa in Berlin, dieses Mädchen, was damals verschwunden ist, wo sich ja auch Herr Lavrov dann mit eingeschaltet hat, wo dann hinterher rauskam, das war eine absolute Ente. War auch die Unterstützung von politischen Gruppierungen, und zwar nicht mehr wie früher im Zeitalter der Sowjetunion, nur auf der linken Seite, sondern jetzt auf der linken und auf der rechten Seite, dass Meinungen in dem Bereich nach vorne gebracht werden. Du hast Sabotageakte, wie wir das ja jetzt an den Pipelines, nicht an den Pipelines, sondern an den Kabeln sehen, gerade in der Ostsee im Moment. Du hast Eingriffe in Kultur zum Beispiel. Also China finanziert in Deutschland Konfuzius-Institute, und es hat an zwei Universitäten schon die Fälle gegeben, dass die an diesen Universitäten kritisch über China-Themen diskutiert werden sollte. Und dann der Direktor des Konfuzius-Instituts gesagt hat, nein, findet nicht statt. Und das ist ein Angriff auf unsere Verfassung, auch wenn wir das gar nicht so wahrnehmen. Aber wir haben die Freiheit von Forschung und Lehre, und wenn ich schon an der Universität nicht mehr kritisch reden darf, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Allgemeingesellschaft auf. Und das sind so Elemente, die wir da in diesem Umfeld sehen.
Jetzt geht es also, das Ziel ist verstanden, also du hast gesagt, die Ziele sind ja vielleicht auch unterschiedlich, vielleicht müssen wir es deshalb auch nochmal ein bisschen unterschiedlich betrachten. Also wenn Russland eher strategisch Interessen daran hat, die Unterstützung der Ukraine irgendwie sozusagen einzuschränken oder entfallen zu lassen, dann brauche ich ja wahrscheinlich andere Mittel, als wenn ich als sozusagen als Volksrepublik China langfristige Interessen verfolge, irgendwie die Wirtschaft zu schwächen oder ähnliches. Kann man das denn auch genau so sehen, oder muss man sich eben, ich meine, bei hybrider Kriegsführung, da denke ich ja auch, da ändern sich ja offensichtlich auch Methoden. Also ist das überhaupt so klar zuordnenbar, wer welche Maßnahmen wann, wo, wie, unter welchem Ziel kommuniziert und umsetzt?
Das kommt immer, wenn man darüber diskutiert, kommt immer, ist das jetzt was Neues oder ist das alter Wein in neuen Schläuchen? Ne? Und der Begriff des Hybriden letztendlich, der taucht erst in der Forschung, in der Wissenschaft so um das Jahr 2000 herum aus. Damals ging es aber noch um die terroristischen Aktivitäten, insbesondere Hisbollah, Hamas und IS in Syrien zu dem Zeitpunkt, also Terrororganisationen, die Staat werden wollten, die angefangen haben, mit systemischen Mitteln, aber auch mit Vernetzung, mit Meinungsbildung und Ähnlichem zu arbeiten. Und da gibt es den ersten Artikel 2005, damals von Frank Hoffmann und General Mattis, zu dem Zeitpunkt noch General, später dann der US-Verteidigungsminister. Und 2007 schreibt dann Frank Hoffmann einen Artikel, auf den sie eigentlich alle berufen, die immer über das Thema Hybrid reden, wo er diesen Begriff der hybriden Kriegsführung dann verwendet. Und erst mit der Besetzung der Krim spricht man dann eigentlich auch von den staatlichen Akteuren. Also vorher waren es nicht staatliche Akteure, jetzt dann auch die staatlichen Akteure. Und da versucht man im Grunde genommen ein Phänomen zu beschreiben, was wir uns eigentlich selber erzeugt haben. Also jede Gesellschaft organisiert ja den Umgang mit Gewalt. Also im Innern, dafür hast du Gesetze und du hast eine Polizei und für außen hast du halt eine Armee. Und wir haben ja diese Idee des westfälischen Staates, also der Staat schützt seine Bürger. Ja, und das macht er mit dem Militär, und innen kann der Bürger halt im Grunde genommen lebt die Meinungsfreiheit oder die Rechte, die er hat. Und die Wirtschaft floriert halt in welchem Wirtschaftssystem auch immer, Kapitalismus, Kommunismus oder ähnliches. Und das wird halt irgendwo durchbrochen. und diese Phänomene anzusprechen, da hat man dann, verwendet man in der Regel dann diesen Begriff des Hybriden. Und unser Problem im Westen ist eigentlich, gerade wenn du dir jetzt Krieg anguckst, den haben wir irgendwie, ja, den betrachten wir ja nur noch juristisch. Clausewitz sagt an einer Stelle, Krieg ist ein Akt der Gewalt. Ja, und er dient dazu, seinem Gegner den eigenen Willen aufzuzwingen. Während für uns in unserer westlichen Betrachtung ja Krieg eigentlich nicht mehr existieren sollte. Und wir fangen an 1858 mit der Schlacht von Solferino. Da läuft Henri Dunant übers Gefechtsfeld und sieht da diese vielen verwundeten Soldaten und überlegt sich, da muss man ja was machen. Damit entsteht das Schutzzeichen des Roten Kreuzes, ne? Also Krieg wird geordnet. Dann kommt die Haager Landkriegsordnung, dann kommt das humanitäre Völkerrecht, da reden wir heute auch immer viel drüber. Und das erste Mal wird der Krieg schon im Völkerbund eigentlich verboten und dann aber 1948 in der UN-Charta. Wenn man den Artikel 2.4 reinguckt, dann steht da drin, also Angriffe gegen die territoriale Integrität oder aber die politische Einmischung in die politischen Angelegenheiten eines Staates sind verboten. Damit ist aus unserer Sicht Krieg eigentlich nur ein Rechtszustand und er ist verboten. Jetzt waren die damals nicht naiv, deswegen gibt es ja immer diesen Artikel 51, ne, das Recht auf Selbstverteidigung. Das gibt es ja auch im Strafrecht. Ne? Ich muss nicht warten, bis mich jemand angreift, sondern ich darf ja dann schon tätig werden oder ich kann jemandem anderen helfen, der angegriffen wird. Das ist eigentlich diese Idee des Artikel 51. Und deswegen tritt Russland ja auch gegen die Ukraine an. Mit der Aussage, es ist eine spezielle Militäroperation unter Artikel 51 der UN-Charta zur Verhinderung eines Genozids gegen die russischsprachige Mehrheit in Donbass und Luhansk. Das ist ja das Signal, was sie am Anfang senden. Naja, und drei Wochen später sagt aber die UN-Hauptversammlung und da stimmen 144 Mitglieder zu. Ja, nee, Russland, so einfach ist das nicht. Du hast den Weltfrieden gebrochen. Na, jetzt haben wir eine rote Linie. Nur es ist ja keiner bereit, diese rote Linie zu verteidigen. Und da fängt dann halt das Hybride an. Na, das heißt, Russland macht im Grunde genommen einen völkerrechtswidrigen Angriff. Aber außer, dass wir jetzt die Ukraine unterstützen von außen, tritt ja keiner auf und sagt, Russland, stopp jetzt. Ja, sondern man macht das eher indirekt über die Sanktionen und aber auch über Waffenlieferungen. Und die Angst, die dann auch immer kommt, gerade bei Desinformation wird es immer gerne gespielt, man würde da zum Kriegsteilnehmer werden, das stimmt nicht, weil man ja nur die Ukraine im Rahmen ihres Rechtes auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung, diese dort unterstützt. Ja, weil wenn man das Argument mal umdreht, dann sind ja Nordkorea, ist ja heute Kriegspartei. Die kämpfen ja. Oder der Iran der und China, die ja die Russen mit also den Angreifer unterstützen, die sind ja eigentlich eher Kriegspartei. Das wird witzigerweise nie gespielt, aber es wird immer umgekehrt gespielt. Und das ist eigentlich unser Problem, dass wir Krieg im Grunde genommen verfasst haben und dann verboten. Und deswegen tun wir uns jetzt mit allem, was so in der Nähe des Krieges stattfindet, so schwierig, ob man das jetzt hybride Bedrohung oder sind es ja eigentlich nicht mehr, sind ja Aktivitäten schon, nennt oder hybride Kriegsführung, ist da eher eine Frage, wo du herkommst. Also wenn du Friedens- und Konfliktforscher bist, dann sprichst du von hybriden Bedrohungen. Wenn du Konflikt- und Kriegsforscher bist, dann sprichst du von hybriden Kriegsführung. Aber du guckst im Grunde genommen genau dasselbe an, dass im Grunde genommen gerade wir haben das in Helsinki immer so definiert, dass autoritäre Staaten versuchen, durch das Unterlaufen bestehender Regelungen sich selbst Vorteile zu verschaffen. Und das macht halt dieses hybride Umfeld aus. Und es ist halt viel mehr als nur militärische Mittel. Wir haben so ein Framework-Dokument in 2021 publiziert, wo wir halt von 13 Domänen sprechen, in denen diese Angriffe waren. Zwei haben wir ja schon gesprochen, das ist die Kultur und das Soziale. Du hast aber auch die Wirtschaft, kritische Infrastrukturen, was wir ja schon gesehen haben, du hast die Cyberattacken, die du angesprochen hast. Da sind ja Firmen in Deutschland auch schon pleite gegangen. Und du hast natürlich Angriffe auf den Staat als selber, entweder auf die Politik, ne, Politiker, Politikerinnen, aber auch das politische System, wie die Cyberattacke auf den Deutschen Bundestag, Angriffe auf Verwaltungen, wie die Hackerattacke in Bitterfeld, ne, aber auch gegen das Militär, Spionage und Ähnliches, was wir in den Bereichen dort jetzt alles erleben. Das heißt, du siehst eine sehr umfassende Nutzung von Mitteln, die eigentlich nicht passieren sollten, weil es Einmischung in die inneren Angelegenheiten sind. Ne? Und da spielt im Grunde genommen dann das 21. Jahrhundert gerade mit dem Internet eine große Rolle, weil das, was ich angesprochen habe, der Staat schützt seine Bürger, das Militär schützt die Bürger, kann ich ja durchs Internet nicht mehr. Ne? Durchs Internet ist ja die komplette Wirtschaft vernetzt. Das heißt, Potenzielle Gegner können im Grunde mit deinem Vorgarten oder in deinem Hinterhof sich befinden oder aber in den sozialen Medien. Und Meinungsfreiheit ist eines der höchsten Güter, was wir haben. Hast du sie natürlich auch im Haus. Und da kann sich der Staat nicht einmischen. Und in diesen drei, wir haben diese drei Bereiche, also diese 13 Domänen geclustert. Einmal in diesem bürgerlichen Bereich, den ökonomischen oder Servicebereich und letztendlich den staatlichen Bereich. Und dort finden permanent Störungen statt.
Jetzt bin ich ja ausgesprochen, ich war nicht bei der Bundeswehr, da gab es noch die Wehrpflicht, aber ich habe mich damals für den Zivilschutz verpflichtet. Insofern habe ich natürlich ein sehr naives Bild. Es war aber gar nicht der Tatsache geschuldet, dass ich Bundeswehr abgelehnt habe, sondern dass ich immer ein verlorenes Jahr empfunden habe. Das sehe ich heute vielleicht anders, aber gut. Jetzt habe ich ja so das Bild vor mir, wenn es um Krieg geht, dass das irgendwie staatliche, vor allem staatliche Akteure sind. Also da geht sozusagen, jetzt wenn wir bei Cyberangriffen, ich stelle mir eine Armee vor, die irgendwo einmarschiert oder so, ist mir zwar ja auch damals bei der Krim so ein bisschen die Diskussion, dass Russland gesagt hat, naja, das sind ja Zivilisten in Uniformen, da können wir ja gar nichts dafür. So, jetzt ist es ja bei Cyberangriffen, um vielleicht mal in der Domäne zu bleiben, weil das nahe ja auch an dem Thema des Podcasts ist, so, dass das ja in der Regel gar keine staatlichen Akteure sind, sondern irgendwelche losen kriminellen oder weniger losen kriminellen Organisationen, die sich irgendwelche witzigen Namen geben und dann aus Russland, aus Nordkorea oder aus China eben kritische Infrastruktur angreifen, Firmen angreifen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, warum tun wir denn da nichts gegen? Also bei einem Krieg würden wir ja sagen, wir haben eine Bundeswehr und die verteidigt uns dann. Jetzt kommen da also Akteure, die nicht staatlich sind, aber die ja offensichtlich von den Ländern auch toleriert werden. Also es findet ja keine Strafverfolgung statt. Wenn Russland das nicht wollte, könnten die ja sagen, dann sperre ich die alle ein, die bösen Schändlinge, die könnten zusammenarbeiten mit dem BKA und so weiter. Machen sie ja nicht. Aber also erstens, warum tun wir nichts und was könnte man denn aus seiner Perspektive tun, um dieser hybriden Bedrohung Herr zu werden?
Also schwierig ist halt bei den hybriden Bedrohungen vor die Kurve zu kommen, weil es ja, du bist ja mal der Empfänger. Na, und wenn du das Gleiche machst, wie die anderen machen, dann würdest du ja eigentlich auch in den autokratischen Bereich abrutschen. Na, aber als Demokratie hast du ja Regeln und die musst du ja auch selber einhalten. Und Hacken und Ähnliches ist halt verboten, aus guten Gründen. Wir wollen das ja auch eigentlich auch nicht. Ne? Und bei den staatlichen Akteuren, ich glaube, ja, früher waren es Kriminelle, na, aber heute werden die auch gesteuert. Ich meine, du kannst in Russland nicht hacken, na, einfach so und dann so tun, nee, ich bin hier Krimineller, aber ich werde von, ne, wenn der Staat dich schützt, bist du im Grunde genommen schon beim Staat angebunden. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel Wagner ja nicht nur das Militär war, sondern auch die Trollfabriken. Na, und diese Organisationen, die ja wirklich, auch diese kriminellen Organisationen, die ja gezielt bestimmte staatliche Organisationen angreifen, die machen das auch nicht aus dem Spaß heraus. Guck mal, da geht was, ne, wie so ein Crash-Kit oder so, sondern da geht es ja wirklich um die Umsetzung letztendlich mit anderen Mitteln. Es ist ein bisschen die Privatisierung des Krieges, die wir auch in den USA mit Blackwater gesehen haben, die wir mit Wagner gesehen haben, mit Wagner in Russland gesehen haben, ne, im Cyberbereich. Im Cyberbereich haben wir einfach das Problem, den Begriff Cyber gibt es ja erst seit 1984. Das Internet als ökonomischen Faktor seit 1996, haben wir mal gelesen, da gab es wohl mehr kommerzielle Nutzer als private Nutzer gelesen. Hätten. Und wenn wir zwei vor 20 Jahren diesen Podcast gemacht hätten und ich hätte dir erzählt, stell dir mal vor, ich könnte eine Webseite schaffen, wo du pro Sekunde den Gegenwert an Daten von einem Tag Video hochladen könntest, hättest du mir ausgelacht. Na, also das ist ja, da verändert sich natürlich auch was. Ne? Clausewitz spricht dann immer vom Chamäleon des Krieges, der sich verwandelt. Natürlich, na, wenn ich neue Mittel habe, verändert sich auch die Anwendung von Gewalt. Das sehen wir ja auch in Deutschland, Cyber-Grooming, ne, oder Mobbing per Videos und so weiter, diese Form der Kriminalität, aber natürlich halt auch staatliche Akteure, die sich überlegen, hey, das ist ja noch nicht reguliert oder ich komme ja viel weiter, als wenn ich jetzt nicht tatsächlich angreife. Ne, den Schaden, den ich erzeugen kann, wenn du hinterher da eine Linie drunter ziehst, da gibt es ja immer so irrsinnige Statistiken hier, 150 Milliarden, weiß nicht, das Letzte, was ich irgendwo gelesen habe, ne, an Schaden durch Cyberkriminalität im letzten Jahr. Jetzt die Frage, ist das echtes Geld, ist das fiktives Geld, angenommenes Geld? Da kann man jetzt lange, lange drüber streiten, da habe ich kein BWLer und kein VWLer genug dafür. Ne? Aber wenn du dann merkst, dass ich das ja auch für meine staatlichen Interessen verwenden kann, dann probieren die das halt einfach. Und das ist der Erfolg oder das Tragische ist das, was wir halt jetzt gerade damit miterleben. Natürlich würden wir uns ein freies Internet wünschen, das sich selbst reguliert. Und die Eingriffe des Staates sind natürlich da auch schwierig. Ich meine, das ist dann eine Frage der Gesetzgebung. In Deutschland darf die Bundeswehr zum Beispiel nur ihre eigenen Netze schützen. Das BSI spricht Empfehlungen aus. Liegt aber auch daran, dass ja 99,9% des Cyberraums ist privat. Das gehört ja jemandem. Das gehört ja nicht mehr wie früher das Telefonnetz der Post und damit dem Staat, sondern das sind ja private Firmen. Na, da kannst du ja nicht einfach eingreifen. Du kannst zwar Empfehlungen aussprechen, du kannst sie im Rahmen ihrer Verantwortung als kritische Infrastrukturen darauf hinweisen und bestimmte Vorgaben machen, was sie letztendlich dann leisten können müssen in bestimmten Situationen, aber mehr an Regulierung wollen wir ja auch nicht, weil wir ja alle den freien Markt haben wollen.
Naja gut, und ich meine, das Internet ist natürlich, kennt ja auch im Grunde keine Grenzen. Also dieses Tool, über das wir beide jetzt sprechen, ist vermutlich ein amerikanisches Unternehmen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein amerikanisches Unternehmen ist, was exzellente Funktionalitäten bietet. Und da können wir natürlich immer sagen, die Server müssen in Europa stehen. Nachprüfen kann man es eh nicht. Und die Frage ist ja auch, selbst wenn die jetzt in Holland stehen, macht es das ja schon schwierig, weil wir ja Strafverfolgung dann über Grenzen hinweg machen müssten. Und ich sag mal, wenn wir jetzt einen thailändischen Dienst nutzen würden oder einen in Sri Lanka, wird es halt noch schwieriger, wahrscheinlich einfach sozusagen Recht durchzusetzen. Das heißt, das ist ja eigentlich eine internationale Aufgabe, wenn man denn das Internet regulieren will. Deshalb finde ich tatsächlich, ich bin ja auch ein ausgesprochener Gegner von dieser ganzen NIS-2-Regulierung und so, weil ich glaube, so ein bisschen Selbstverantwortung hat natürlich ein Wirtschaftsteilnehmer auch, sich klar zu werden, dass es Bedrohungen gibt, die auf einen zukommen. Und ich glaube auch, dass der Gesetzgeber sich schwer tun wird, zu wissen, was die nächsten Wellen der Angriffe sein werden. Also über KI und Co. gibt es ja jetzt ganz neue Angriffsszenarien. Ich kann das ja immer nur ganz abstrakt regulieren und sagen, du musst jetzt was tun. Aber ich sage mal, das ist ja vielleicht auch Selbstverständnis. Gut, aber wir schweifen so ein bisschen vielleicht auch zu stark.
Naja, aber du kennst das ja wahrscheinlich selber. Ich meine, in deinem Bereich, ne? There is no glory in prevention. Ne? Das ist ja eins der Probleme. Und wenn du halt sagst, okay, wir müssen mehr in die IT-Sicherheit investieren, na, dann sagen dir halt ne, die meisten CFOs, was kostet das? Na, das ist mir zu teuer, will ich nicht. Bis dann hinterher im Grunde genommen na, die Kundendatei mit einer Ransomware-Attacke verschlüsselt worden ist na, und dann die realen Kosten entstehen. Oder wie in Bitterfeld, das halt wochenlang dauert, bis die Services wieder quasi implementiert werden und von außen zugänglich werden können. Aber das ist halt immer, wenn du das im Vorfeld sagst, dann na, ist das halt wie das Kind, das zweimal Wolf schreit, hört keiner zu. Und wenn der Wolf dann tatsächlich kommt, dann sagen alle, wie könnte das jetzt passieren? Ne? Das ist aber ein großes Problem ne, von Sicherheit. Und Sicherheit bedeutet Versicherung und Versicherungskosten kosten halt.
Wobei natürlich ein großer Unterschied zwischen deinen Beispielen liegt. Der eine, nämlich der CFO eines Unternehmens, der trägt natürlich auch ein unternehmerisches Risiko und Risiko einzugehen, gehört ja in der Betriebswirtschaft im Grunde auch dazu, um Chancen zu verwirklichen. Also Risk ist ja was aus der BWL-Literatur auch immer im Englischen beides bedeutet. Wohingegen natürlich der Auftrag der Daseinsvorsorge eines Landkreises, also da bin ich ja schon dabei, dass ich sage, das finde ich schwierig. Das ist ja nicht nur Bitterfeld. Es gab ja diesen großen Angriff in NRW. In MacPom ist jetzt, das kriegt dann immer keiner mit, weil da wenig Leute wohnen. Aber da ist irgendwie der Landkreis Vorpommern Rügen wurde gehackt und jetzt nochmal ein zweiter. Das ist auch schon irgendwie seit über einem Jahr am Laufen. Also das macht ja einen Unterschied, wenn ich ein staatlicher Akteur bin, der irgendwie Daseinsvorsorge betreiben muss. Und wir machen uns ja immer wenig klar, was Landkreise eigentlich für wichtige Aufgaben haben. Oder ich bin ein Unternehmen, wo ich sage, gut, das ist dann halt Pech. Ne? Also wenn du da davon pleite gehst, dass deine Daten im Darknet liegen, ist das unangenehm und auch sollte persönliche Konsequenzen haben. Aber da ist natürlich auch einen gewissen Freiheitsgrad, weil du natürlich auch Risiken eingehen können musst als Unternehmen.
Ja, aber wenn es deine Kreditkarte ist, die in den Kundendaten gelegen hat und die dann mit veröffentlicht gewesen ist, siehst du vielleicht diesen unternehmerischen Risiko vielleicht auf zwei Seiten. Also ich glaube, das macht ja die Vernetzung aus auf beiden Seiten. Das wäre Bestandteil von allem sind, ne? Dass wir mittlerweile ja nicht nur im Physikalischen existieren, jeder von uns hat einen virtuellen Zwilling, ne? Wenn du den nicht hast, dann stimmt irgendwas von nicht, wenn ich dich im Internet nicht finden kann, ne? Dann macht mir das ja heute mehr Gedanken, als wenn ich dich finde, da gab es immer so einen Witz von den, dass die Russen mal zu den Amerikanern gesagt haben sollen, wir wissen immer, wer der neue Mitarbeiter der CIA bei euch in der Botschaft ist, und dann die Amerikaner gesagt haben, wie das denn, er ist ja ohne Facebook-Account. Na, weil du musst ja diesen Schatten haben und dieser Schatten hat natürlich Reputation, na, die dich kaputt machen kann. Ich kann dich über dein Handy zerstören, ich kann dir Daten draufladen, ich kann dich dann anzeigen und Ähnliches. Na, also da ist ja schon diese, es ist ja nicht mal die Einbahnstraße des Fernsehens aus den 70er Jahren, die wir erleben, sondern wir sind Netzknoten.
Genau, und wir brauchen das ja auch, ich meine, du vielleicht jetzt nicht beruflich, aber du hast ja durchaus auch Dinge, die du kommunizierst aus deiner Funktion als Research Fellow heraus, aber natürlich auch, wenn man so wie ich ein Unternehmen betreibt, dann will man ja auch gesehen werden, weil das Teil des Marketings und Teil der Vermarktung ist. Also es ist ja auch da wieder Risiko und Chance.
Es gibt keine 100% Sicherheit. Ich glaube, da sind wir beiden uns einig. Na, aber ein bisschen Vorsorge, und da kommen wir dann zum zweiten Thema, wie zum Beispiel Planspiele und Ähnliches, sich mal Gedanken zu machen, was eigentlich passieren könnte und nicht nur glücklich in die Welt hineinzuleben, ist dann, glaube ich, auch Bestandteil, na, einer guten Strategie.
Bevor wir da hinkommen, ich habe noch zwei Sachen. Also eine ist, ich denke immer, das, was wir halt völlig unterschätzen, ist die Frage der Bewältigungsfähigkeit. Also man kann ja immer alles zunageln und dann feststellen, dass man eben die eine Lücke nicht gesehen hat. Das tragische Beispiel in Magdeburg zeigt das ja, dass irgendwie da wurde an ein Sicherheitskonzept gedacht, aber das war jetzt halt nicht gut. Weiß nicht, ob ich da mit dem Finger zeigen will, kenne ich mich auch zu wenig aus, aber ich denke sozusagen, die Akzeptanz, dass was passieren kann, und der Umgang mit Dingen, die passiert sind, ist ja vielleicht etwas, woran wir arbeiten könnten. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe. Wie reagieren wir denn auf die hybriden Bedrohungen als Organisation, aber natürlich auch als Staat am Ende des Tages?
Also für uns, und das hängt jetzt ein bisschen mit unserer Geschichte zusammen, und du hast das ja selber angesprochen mit deiner Bundeswehrzeit, wir haben eigentlich in der Vergangenheit immer alles auf Abschreckung gesetzt. Und hätte die Abschreckung versagt, wäre Deutschland nukleare Wüste gewesen. Deswegen haben wir eigentlich nie darüber nachgedacht, was passiert eigentlich danach. Das bestimmt aber auch unser Kriegsbild. Also 0 ist Frieden und 1 ist nukleare Katastrophe. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Finnland, gibt es da halt noch was dazwischen. Und deswegen legen die auch viel mehr Wert auf Resilienz. Na, das ist ja auch so mittlerweile zum Unwort geworden, aber ich finde es eigentlich ganz spannend. Und ich habe wirklich persönlich auch 6 Wochen gebraucht, als ich in Finnland angefangen habe, zu verstehen, was sie da eigentlich meinen. Na, die einfachste Definition von Resilienz ist, nimm einen Boxer. Entweder du hast trainierst und der schlägt einen auf den Solarplexus und du hast Muskeln und du wehrst das ab, dann hast du es weggepuffert. Na, oder aber du stehst auf, bis der Ringrichter bis 10 gezählt hat, wenn du am Boden liegst. Das ist so die einfachste. Das ist aber deutlich hinter der Abschreckung. Hinter der Abschreckung würde ja ausreichen, pass mal auf, ich habe dicke Handschuhe, dicke Muskeln, wenn du mich angreifst, ne, ist es ja nur das Signal. Das heißt, und der Wechsel, der dabei einsteht, ist, und das ist uns in vielen Teilen nicht bewusst, ist, wenn du dich mit Resilienz beschäftigst, musst du bereit sein, den ersten Schlag zu nehmen. Und das ist was wir nicht kommuniziert haben. Und, ne, und das ist in anderen Ländern, in Schweden und Finnland, ist das kommuniziert. Und da versteht auch die Bevölkerung, ne? Wenn die Russen angreifen, ist es nicht die Nuklearbombe auf Helsinki, sondern es sind wie im Winterkrieg 3 Angriffsachsen, wir wissen genau, wo die liegen, weil man kann nirgendwo anders angreifen und dort müssen wir uns wieder verteidigen. Wir müssen aber auch den Zivilschutz aufbauen, weil wir die Bevölkerung schützen müssen und die Bevölkerung muss mitmachen. Also der Staat als Übervater bringt da nichts. Ne, sondern wir müssen hier alle mitmachen und diese persönliche Verantwortung, die muss man auch kommunizieren. Und es sind ja alles Erwachsene. Ne, ich denke auch mal, wenn du die Statistiken dann anguckst, dass man der Bevölkerung viel mehr zumuten kann, als was wir glauben, was man, ne, also auf der politischen Seite einer Bevölkerung zumuten kann. Und das ist halt dann schon spannend, wirklich dann Resilienz auch mal dann zu analysieren. Was heißt das eigentlich? Okay, wo kann ich mich im Grunde genommen schützen? Bei mir zerlegt sich gerade der Stuhl. Oder wo muss ich Resilienz aufbauen, dass ich im Grunde genommen, wenn ich den Schlag bekommen habe, ne, ihn entweder gar nicht wahrnehme, da gehört zum Beispiel IT-Sicherheit mit dazu, oder aber Konzepte habe, um, wenn ich am Boden liege, mein System wieder aufbauen zu können. Und nicht zu sagen, okay, das war's jetzt. Ne, und das ist halt ein anderes Herangehen an Probleme. Und da können wir, glaube ich, noch einiges machen. Und dazu braucht es Firmen wie euch, ne, die sich damit beschäftigen, weil dem, der normal im Betrieb ist, dem ist es doch Wurst.
Ja, und was ich immer mehr wahrnehme ist, und das begleitet mich jetzt schon seit doch schon einer ganzen Weile, ich habe 2009 angefangen zu studieren, und habe mich mit Katastrophenschutz beschäftigt. Und ich meine, seitdem hat sich weder strukturell noch inhaltlich im Zivilschutz irgendwas getan. Es gibt vielleicht neue Fahrzeuggenerationen, aber sozusagen das, was du beschreibst, haben wir ja nicht geschafft. Es gab 2012 schon mal diese Handreichung vom BBK, wo man gesagt hat, sorgt doch vor. Das kommt ja alle Jahre mal wieder hoch. Dann regen sich die Leute furchtbar auf, dass man denn sowas kommuniziert und am Ende ist es vergessen. Ich sehe ja schon, dass wir da, glaube ich, auch starken politischen Willen brauchen, einfach zu akzeptieren, dass es Schläge geben kann. Also da habe ich das Gefühl, das passiert halt heute gar nicht. Also dass wir eben sagen, ja, wir akzeptieren, dass es einen Schlag geben kann. Und dann überlegen wir uns, ob wir jetzt der starke Muskelmann sein wollen oder ob wir der agile Kämpfer sein wollen, der dann aufsteht, oder ob wir eine Mischung sein wollen. Das ist ja dann eine zweite Diskussion. Aber den ersten Schritt nehme ich nicht wahr. Und deshalb finde ich es ja interessant, dass du das so klar bestätigst, dass wir in einem hybriden Krieg sind, weil auch das ist was, was ich jetzt so im Alltag nicht wirklich in der Kommunikation, in Tagesschau und was weiß ich, sozusagen sehe, auch in den Kommentaren, die ich lese, dann denke ich immer so, ja, also man nimmt es schon wahr, aber das so klar zu benennen und zu sagen, wir haben da zwei Fronten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, geht, finde ich, ein bisschen unter.
Aber es wird besser. Also wir sind mittlerweile, da hängt auch ein bisschen das Thema dran, weil das Hybride hat ja immer in der Grauzone stattgefunden. Und gerade im Bereich Cyber war es ein großes Interesse derjenigen, die das gemacht haben, immer unter der Wahrnehmungsschwelle zu bleiben. Und das ist was wir so bis 2021 eigentlich beobachten können. Erst als es dann losging mit dieser sogenannten instrumentalisierten Migration, wo plötzlich Flüchtlinge im Baltikum aufgetaucht sind. Ja, und da ist ja der Wechsel, ob du übers Mittelmeer kommst, dann kannst du 500 Meter vom Strand deinen Pass wegwerfen. Wenn du aber im Baltikum stehst, dann musst du entweder nach Russland oder nach Weißrussland eingereist sein und da kommst du nur rein, wenn du einen Pass hast. Ja, und da war es ja klar, dass das irgendjemand betreibt. Ja, dass also im Grunde genommen jetzt aus dem Schatten hervorgetreten wird, dass die Maßnahmen im Grunde genommen offensiver werden. Und na, wenn du das mit den Schiffen anguckst, wo ja die Reporter festgestellt haben, dass die ganze Ostsee vermessen haben mit Forschungsschiffen, na, und das ja auch alles übertragen haben. Und jetzt merken wir, dass genau an den Stellen, wo die Kabel und so weiter laufen, dann plötzlich zufällig irgendwelche Anker darüber überreißen, na, mehrere Kilometer langlaufen, dann merkst du, dass das die nächste Phase ist. Das ist halt nicht die offene Auseinandersetzung. Jetzt sind wir wieder bei dieser Verrechtlichung. Und Krieg ist eigentlich nur dann, wenn geschossen wird. Und jetzt die Frage, wie viel wird eigentlich geschossen oder wie viel muss geschossen werden, damit es tatsächlich zum Krieg kommt. Also wie viel von diesen Gewalttaten, die es ja dann tatsächlich werden irgendwann, sind wir eigentlich bereit hinzunehmen. War zum Beispiel interessant bei der vorletzten Internetkabelzerstörung mit dem chinesischen Schiff. A, warum ist es ein chinesisches Schiff? Na, also damit wird der Konflikt internationalisiert. Es ist ja nicht nur die EU gegen Russland, sondern plötzlich hängen ja noch die Chinesen mit drin, witzigerweise zum zweiten Mal. Das erste war ja auch schon ein chinesisches Schiff. Na, das jetzige kommt von den Cook Islands. Und auf der anderen Seite aber auch die Wahrnehmung. In Finnland sagt die finnische Außenministerin, für uns ist das ein Artikel 5, naja, die Deutschen sagen nach zwei Tagen, ja, es ist eine Sabotage, aber es ist durch Russland gemacht. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Na, und wir sehen schon, dass auch zum Beispiel der Konstantin von Notz und andere, die im Geheimdienstausschuss sitzen, ja sehr aktiv jetzt mittlerweile an die Öffentlichkeit treten. Na, aber für die allgemeine Politik, naja, du musst dann halt aus der Wohlfühlpolitik raus. Na, und man muss sagen, okay, Leute, da passieren Dinge und wir alleine, wir schaffen das nicht, aber wir sind eine Gesellschaft. Wir können das zusammen schaffen, andere schaffen das auch. Na, aber es kann nicht in unserem Interesse sein, dass wir im Grunde genommen permanent hier Ransomware-Attacken haben, dass wir Desinformation erleben. Du hast ja gefragt, was man dagegen machen kann, zum Beispiel Digital Literacy. Na, den Menschen vermitteln, wie funktionieren eigentlich Quellenanalysen? Na, wie kann ich KI-generierte Bilder analysieren? Wie stelle ich fest, ist das noch real oder ist das nicht mehr real? Gibt es ja mal Möglichkeiten. Fraunhofer und so weiter, die haben das schon gemacht, aber das muss ja halt publik machen. In anderen Nationen wird es gemacht, in Finnland wird das halt ausgebildet. Da gibt es einen Internetführerschein und mittlerweile einen KI-Führerschein, ne, den die EU für Gesamteuropa gemacht hat. Aber ich habe den noch an keiner deutschen Schule erlebt. Es sei denn, es gab einen interessierten Lehrer, der es gemacht hat.
Ja, also genau. Mir kommt jetzt nur gerade der Gedanke, ich meine, wenn wir denn das feststellen würden, hat das natürlich auch wieder verrechtliche Konsequenzen, weil für kriegerische Handlungen ist ja tatsächlich der Bund immer voll zuständig. Es würde natürlich auch vieles vereinfachen, wenn wir das mal erkennen würden, weil dann zum Beispiel das BSI in Amtshilfe fürs BBK oder die Bundeswehr natürlich ganz andere Durchgriffsmöglichkeiten hätte, zu sagen, und jetzt macht ihr Kommunen aber mal, weil jetzt ist nämlich Verteidigungsfall angesagt oder was weiß ich, irgendeine Vorstufe davon, keine Ahnung. Aber es hat natürlich ja schon Konsequenzen, weil wir ja sonst immer von Einzelereignissen sprechen, wo der Landrat natürlich überfordert ist, weil wie soll denn der Landrat einer völlig verschuldeten Kommune jetzt irgendwie gegen Russland Krieg führen? Das ist ja nicht... oder sich verteidigen gegen einen völlig übermächtigen. Also das ist ja wie wenn Klitschko gegen mich wenn ein Weltmeister im Ring gegen mich im Boxen gegen mich in den Ring steigt, der ist natürlich nach dem ersten Schlag Schluss. Das dauert keine 3 Sekunden.
Deswegen brauchst du ein gutes Netzwerk, das solche Schläge auffangen kann. Aber ich meine, du hast es ja auch beschrieben. Ich glaube, das ist auch eine rein künstliche Trennung zwischen Zivil- und Katastrophenschutz. Es ist sinnvoll, den Katastrophenschutz dezentral zu betreiben, weil er natürlich in jedem Landkreis du mit anderen Katastrophen rechnen musst. Dafür kannst du ja eine Analyse machen. Ne? Da ist mehr Hochwasser, ein Kernkraftwerk, ne? Da habe ich irgendwas anderes, Chemiewerk und so weiter. Also unterschiedliche Katastrophenfelder. Aber Zivilschutz und Katastrophenschutz so stark zu trennen, wie wir das machen, nur damit das eine beim Bund bleibt und das andere bei den Ländern, hilft am Ende keinen. Und ich meine, du hast es bei den letzten Naturkatastrophen ja auch erlebt. Die ganze Politik steht oben auf dem Deich und sagt, man müsste was machen. Und dann kommt ein neuer Haushalt und das Einzige, was kommt, sind Streichungen in dem Bereich. Na, also die Amerikaner sagen immer, put your money where your mouth is. Na, dann würden wir anders dastehen. Na. Und ich fand zwar die Diskussion um die Bundeswehruniform ein bisschen unfair, weil da gab es genügend Eingaben an den Werbeauftragten und so weiter. Und wenn du natürlich 200.000 Menschen ausrüsten musst mit der kompletten Links, dann kostet es ein paar Euro 45. Aber wenn dann einer schreibt im Internet, ne, dass die 845 Millionen dem entspricht, was der Katastrophenschutz in den letzten 10 Jahren an Fahrzeugen bekommen hat, ne, dann heißt das nicht, dass die Bundeswehr weniger Geld braucht, sondern der Zivilschutz mehr Geld braucht.
Ja gut, da würde ich jetzt fast sagen, aber jetzt schweifen wir so ein bisschen, ist aber auch eigentlich nicht schlimm. Also ich würde ja sagen, ich glaube, es hängt ja selten am Geld. Es hängt halt an ganz vielen ineffizienten Strukturen und eine der Sachen, die wir halt im Zivilschutz haben, ist ja der große Vorteil, dass der Bund Fahrzeuge beschaffen kann, wenn man das denn will oder Geld bereitstellt. Ansonsten ist das ja so, dass jeder Feuerwehrhäuptling in jeder Stadt sich sein Fahrzeug designen kann und die sind ja unendlich teuer geworden. Also in den letzten 10 Jahren haben die sich die Fahrzeugkosten verdoppelt. Ich habe letztens von einem Studienfreund von mir gehört in der Nachbarkommune, die haben sich eine Kaffeemaschine aufs Fahrzeug setzen lassen. Ich glaube, das ist ja nicht immer nur eine Frage von Mitteln, sondern es ist eine Frage von Allokation von Mitteln und auch hier eine Frage von, wie agil und wie agil bin ich denn als Institution, weil ich glaube, man kann mit jedem Feuerwehrfahrzeug im Grunde jede Katastrophe lösen. Es dauert halt vielleicht ein bisschen länger. Also ich finde die Diskussion um das Thema Ressourcen immer so ein bisschen schwierig, weil wir einfach auch extrem ineffiziente Strukturen haben. Jede Kommune schreibt ihr eigenes Feuerwehrauto aus. Das ist doch eigentlich Unsinn. Warum haben wir denn, wir haben ein BBK, das kann doch Großbeschaffungen machen und dann kannst du für 800 Millionen wahrscheinlich viel mehr Autos kaufen, als du das heute kannst, weil eben die Fahrzeuge deutlich weniger kosten. Das ist ja Manufakturware, ja? Also jedes Fahrzeug ist eine Einzelanfertigung heute.
Ja, aber ich bin voll und ganz bei dir, aber das ist diese Trennung, ne? Weil wir halt sagen, ne? Drei staatliche, ne? Drei Säulen, ne? Kommunen, Länder und Bund, ne? Und man dann eher eifersüchtig drauf wacht, wer ist eigentlich zuständig, anstatt die ganzheitliche Aufgabe macht. Deswegen haben wir ja gesagt, die Trennung von Zivil- und Katastrophenschutz ist rein urdeutsches Problem. Die so in anderen Ländern nicht gibt, weil man das natürlich zusammenfassen kann. Aber natürlich, wenn du alles zentralisierst, hast du wieder andere Probleme, dann entstehen wieder andere Strukturen. Wer darf was? Wer kriegt die Priorität? Ist es das der nächste Landkreis mit dem Hochwasser? Wie strukturiere ich Risiken? Du verschiebst ja die Risiken nur. Ich glaube, mir würde erstmal ausreichen, wenn wir überhaupt erstmal die Frage des Warums beantworten. Warum ist das wichtig, dass wir Zivilschutz machen? Und das ist ja das, was wir in der Ukraine erleben, dass es den Krieg nicht nur vorne an der Front gibt, sondern dass es halt auch massive Beschädigungen im Hinterland gibt. Und das sind Angriffe auf Wohngebiete, die völkerrechtlich verboten sind, aber auch auf die Energieversorgung. Wie stelle ich die wieder her? Und der nächste Winter oder die nächste Eiskatastrophe kommt bestimmt und dann fallen plötzlich mal, das hatten wir ja schon mal in Ansätzen. Was machen wir denn dann? Und das einfach mal zu durchdenken und zu sagen, ja, wenn das so ist, wenn das wirklich vor uns steht, was tun wir dagegen? Dann ist es, glaube ich, einfacher auch zu sagen, zu den Lösungen, die du kommst, die ich auch unterschreiben würde. Aber umgekehrt haben wir natürlich in Deutschland auch die Klagementalität. Wenn du bestimmte Dinge des Arbeitsschutzes nicht einhältst, weil du sagst, da spare ich jetzt 10.000 Euro und dann passiert ja genau an der Stelle was und der, dem es passiert, der findet einen Rechtsanwalt und der klagt dann gegen dich, weil du derjenige bist, der die Entscheidung getroffen hast, die funktionale Forderung nehme ich mal raus.
Ja, wobei, da muss man ja sagen, leider, also ich finde das wirklich bedauerlich, haben ja die Verfahren im Ahrtal zu nichts geführt. Also da wurde zwar geklagt, aber passiert ist nichts. Die Landräte wurden nicht zur Verantwortung gezogen. Und das finde ich eigentlich nicht richtig, weil ich natürlich schon auch die Aufgabe habe, dass ich meine Stäbe vielleicht auch mal trainiere. Bei der Bundeswehr würde keiner auf die Idee kommen zu sagen, wir haben jetzt hier einen Stab und das gibt aber keine Stabsausbildung, sondern da setzen wir jetzt irgendjemanden rein, den wir auf der Straße getroffen haben. So funktioniert das im Zivilschutz. Also die Seite hat natürlich zwei Medaillen, aber ich bin bei dir. Jetzt hast du gerade was angesprochen, um das wir nicht sozusagen so, was natürlich ein Punkt ist, Themen zu durchdenken, sich mal Gedanken über Szenarien zu machen. Du bist ja da aktiv involviert in dieses Wargame Hybrid Commander SISU. Vielleicht kannst du da einmal was zu erzählen und vielleicht auch mal generell zum Thema Wargaming was sagen.
Naja, ich war ja die letzten 3 Jahre in Helsinki und war am European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats. Das ist eine internationale Organisation finnischen Rechts, wo Deutschland Gründungsmitglied war. Und ich war da der deutsche Vertreter und Forschungsgruppenleiter für Strategie und Verteidigung. Ich habe natürlich viele Vorträge gehalten. Ne, bestimmte Dinge, über die wir jetzt schon gesprochen haben, die sind Bestandteil davon. Aber irgendwann merkst du natürlich, diese ganzen Besuchergruppen, die hören dir zwar zu, die sind dann auch betroffen. Ne, also wenn da wirklich sich vorne einer hinstellt und sagt, ja, wir leben in einem hybriden Krieg. Ne, aber danach kriegen die natürlich ein anderes Thema, gehen irgendwo anders hin, dann verfällt das. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, aus meiner Historie, ich habe zwei Master gemacht, habe 2 Masterarbeiten zum Thema preußisches Kriegsspiel gespielt und habe mich dann halt mit dieser Methode Wargaming beschäftigt, habe das auch in meiner Bundeswehrzeit schon erlebt. Ne, Wargaming geht immer so verschiedene Richtungen, das ist auch ein sehr grauer Begriff, wenn man ihn versucht zu fassen. Da hat auch jeder seine eigenen Vorstellungen. Ne, also im Gegensatz zu einer Übung, bei einer Übung überprüfe ich ja eigentlich, was ich gelernt habe, was ich kann. Ne, notfalls auch mit der Evaluation am Ende, dass jemand sagt, jawohl, ne, in einer Krise wären sie in der Lage, die Verfahren richtig anzuwenden. Wenn jetzt aber sich natürlich die Krise entfaltet, jetzt sind wir bei deinem Ahrtal-Beispiel, und das Chaos kommt im Faktor 10, was du vorher gar nicht üben konntest, da ist natürlich ein Problem. Ja, und da kommt so ein bisschen diese Methode des Wargamings, und Wargaming ist wirklich die 1:1 Übersetzung des deutschen, preußischen Begriffes Kriegsspiel, da kommt es auch her. Und das erste Kriegsspiel war eigentlich ein Entscheidungsspiel. Es ging nicht um Gewinnen oder zu verlieren, sondern es ging darum, in diesem Spiel das Entscheiden als militärischer Führer zu lernen. Und das lernen die auch, wenn die an der Karte stehen und da ihre Armeen bewegen. Und es gewinnt an dem Abend nicht derjenige, der die Schlacht gewinnt, sondern derjenige, der nach Bewertung derjenigen, die das Spiel leiten, die besseren Entscheidungen getroffen haben. Wenn also die Würfel des Krieges gegen dich stehen, und deswegen hat man im preußischen Kriegsspiel auch den Würfel drinne gehabt, der Würfel macht nicht das möglich, macht nicht das Unmögliche möglich, aber das wenig Wahrscheinliche. Na, also 5:1, na, und du würfelst die 6, na, dann passiert halt dieses eine Ereignis, was halt nur in 1 von 6 Fällen. Und das ergänzt den Zufall, na, dass nicht jeder Angriff tatsächlich durchkommt, selbst wenn du überlegen bist und ähnliches. Und damit entsteht im Grunde genommen eine hohe Dynamik und die zwingt dich, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht auch mal deine Urentscheidung am Anfang, so ist mein Plan, zu sagen, jetzt muss ich abbrechen. Das war die Uridee des preußischen Wargames. Und dann hat sich das auch verteilt auf verschiedene andere Domänen, na, wie im maritimen Bereich, wie dann im Luftkrieg und ähnliches. Dann kommt die sogenannte Spieltheorie, die man gerade im Bereich der Abschreckung ja auch verwendet hat, also das mathematische Fassen. Na, du weißt, dass ich dich angreifen kann, ich weiß, dass du mich angreifen kannst und dann können wir jetzt ausrechnen, wo ist das Risiko und blöd ist, wenn wir uns beide gleichzeitig angreifen. Na, und so funktioniert ja die Abschreckung und so weiter. Und dieses über das Spielerische, und das hängt halt im Menschen drinne, ne, witzigerweise eigentlich meistens ja auch das Gewinnen und das Verlieren oder das etwas bekommen. Das sehen wir bei vielen Computerspielen, dass du ja dann, ne, mehr Schätze bekommst oder mehr Dinge, mit denen du was kaufen kannst und dann kriegst du halt eine größere Axt, einen besseren Hammer und ähnliches, kannst mehr machen, dass du die ganze Zeit dasselbe machst. Na, ist ja deinem Dopamin völlig egal an der Stelle. Aber diese Elemente mit reinzunehmen, na, also diese Spielerische, dass sich damit beschäftigen wollen und dann mal in eine Situation auszulehnen, es gibt auch andere Spiele wie Neustart oder so, wo das ja für Gemeinden gemacht wird, wo so was passiert eigentlich, wenn der Strom ausfällt und jetzt müssen die alle zusammenarbeiten. Na, das mal sich da am Tisch zusammenzusetzen, da entstehen A-Beziehungen, ne, zwischen unterschiedlichen Organisationen, wenn man das vernünftig macht. Und das war für mich im Grunde genommen dann auch so ein bisschen der Auslöser, wie kann ich diese Idee dieses Wargames auf das Hybride übertragen. Und habe dazu ein Spiel entwickelt, das hat anderthalb Jahre gedauert. Das haben wir auch nicht alleine gemacht. Ich hatte da ein kleines Team aus Schweden, aus Belgien und zwei Deutsche mit dabei, wo wir das dann auch permanent besprochen haben, auch über Teammeetings und Ähnlichem. Wie entwickeln wir das weiter? Und die Zielsetzung ist jetzt letztendlich zu sagen, so ein Staat wird halt eben in diesen 13 Domänen, von denen ich ja vorhin schon angesprochen habe, angegriffen. Du musst am Anfang überlegen, wo habe ich eigentlich Ressourcen? Wie habe ich die verteilt? Wo ist mein Staat stark? Wo ist er schwächer? Und damit bauen die Spieler quasi ihren Staat selber auf. Die müssen diskutieren, wo sind wir stark, wo sind wir schwach. Da müssen sie Ressourcen zuweisen. Und dann baue ich ein Red Team zusammen, da sage ich gleich noch was dazu. Und die greifen dann im Grunde genommen erstmal an. Und jetzt erleben die Spieler im Grunde genommen, ich habe hier die Stärken, aber ich habe auch Schwächen. Die Ressourcen reichen nicht aus, dass du alles bedecken kannst. Und der Gegner greift natürlich immer an, da wo du schwach bist. Und damit merken sie, da muss ich was tun. Wie verteile ich denn jetzt meine Ressourcen in Zukunft besser? Aber mein Nachbar wird ja auch angegriffen. Ich muss meinem Nachbarn helfen, weil wenn einer von uns verliert, dann haben wir alle verloren. Und so weiter. Das wird über dieses Spiel ausgedrückt. Und wenn diese Phase durchlaufen ist, dass sie sich gegenseitig angegriffen haben, dann sage ich immer, es gibt noch globale Events. Also wir schlagen die Zeitung auf der ersten Seite, das ist gerade in der Region passiert. Und das sind Events, die ich gesammelt habe. Also reale Dinge, die in der Welt vorgekommen sind, aber auch lokale Ereignisse. Das ist dann die Seite 3. Also in einer Spielrunde erlebt jeder Spieler im Grunde genommen, wenn da so fünf Gruppen spielen, fünf selbstgemachte hybride Attacken, dann eine für alle, wo sie sich überlegen können, was hätte man da eigentlich machen können, das ist ja schon passiert, ne? Und dann eine spezifisch. Es gibt aber auch positive Dinge, zum Beispiel ich hab dann so das Ereignis Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft. Und so einen ähnlichen Fall hatte letztes Jahr in Deutschland auch. Nimm den Fall, ich glaube damals, die AfD wollte was starten und in der Nacht stirbt Beckenbauer. Ja, dann ist die Zeitung voll. Aber nicht mit dem, was du starten wolltest, sondern mit Beckenbauer. Und diese Dinge, die dann da entstehen können, diese Dynamiken, die man ja auch nicht vorhersagen kann, kannst ja nicht der Fußball-Weltmeisterschaft, der Fußball-Nationalmannschaft sagen, ihr müsst jetzt mal Weltmeister werden, wir müssen ja was für die Resilienz tun. Aber wenn es dann kommt, dann entsteht plötzlich dieses Gemeinschaftsgefühl aus dem Schlag heraus. Ne? Und dann werden plötzlich Krisen oder Debatten, die man vorher sehr hart geführt hat, wir können das ja auch zusammen lösen, dann verändert sich was. Und das ist so ein bisschen das, was in diesem Spiel abgebildet wird. Und wenn die Leute das dann so 3 oder 4 Züge lang spielen, dass sie wirklich so mal einen umfassenden Blick kriegen und dass es eben nicht das Militärische ist, was drinsteht. Ne? Und dann bringe ich noch eine Karte dazu. Und auf der Karte gibt es kritische Infrastrukturen, da gibt es Pipelines, da gibt es Cyberverbindungen, da gibt es Influencer und Ähnliches. Und dann merkt man mal, und das ist mal so ein bisschen nur der Unterschied zum herkömmlichen Kriegsspiel, wo ja nur militärische Einheiten durch die Gegend rennen. Und es ist ja noch kein Krieg. Das passiert ja heute. Und das wird den Menschen dann bewusst, ich habe das auch schon auf der Deutschlandkarte gespielt, eigentlich wie wir in einer vernetzten Gesellschaft leben, wo sie Schwächen hat, ne? Auch durch die Vernetzung, wenn du angegriffen wirst, dieser Knoten ausfällt und sich plötzlich so ein Effekt einmal so durchs Netz durchrebbelt. Und das ist für mich so die Erfahrung, warum diese Planspiele, die ich ab einer bestimmten Stelle auch nicht mehr steuern kann. A, die Spieler bauen ihre Spielbretter auf, selber auf, ne, durch ihre Diskussionen. Und B, wenn dann die Angriffe kommen, dann sei an einer bestimmten Stelle, jetzt gucken wir mal, was passiert. Na, das kann ich auch nicht mehr machen. Aber es funktioniert aber ganz gut. Und die es gemacht haben, haben alle bisher gesagt, jetzt ist mir das Ganze erstmal bewusst geworden, aber auch meine eigene Rolle, die ich als Bürger habe, dass ich nicht nur Nehmender bin, sondern dass ich ja auch aktiv werden kann, gerade wenn es um Desinformation oder Eingriffe im Kulturbereich gibt.
Ne? Jetzt hast du gesagt, also wie ist das Setting in so einem Wargame? Es gibt die Spieler, das sind jetzt dann 5 Gruppen oder was, und es gibt ein Red Team. Was ist die Aufgabe des Red Teams? Wie setzt du das zusammen?
Also das Red Team, ich verrate nicht, wie es zusammen Red ist, sind auch, sie kommen aus der Gruppe der Spieler. Das habe ich durch Zufall mal entwickelt. Das merkt man auch, wenn man Spiele entwickelt. Nicht alles, was am Schreibtisch funktioniert, funktioniert am Spielbrett. Aber manchmal stehst du am Spielbrett und dann kommt eine geniale Idee, die du dann hinter in die Regeln aufnimmst. Und das ist eine davon. Und aus der Gruppe der Spieler nehme ich mir die roten Spieler raus, die ja dann im Grunde genommen wissen, wo sind denn eigentlich die Stärken und die Schwächen. Und da letztendlich gar nicht mehr den anderen analysieren müssen. Sie waren ja bei dem Prozess dabei, wie man das gemacht hat. Und die erzeugen dann im Grunde genommen erstmal diese Angriffe. Und die sind dann also hochkreativ. Ne? Und die anderen merken dann, oh Mist, da sind wir ja schwach, da müssen wir ja was tun und so weiter. Also ich habe verschiedene Szenarien. Normalerweise spiele ich ein Szenario im Baltikum. Da geht es raus, dass Russland versucht, einen Teil aus Estland, Narva, das ist der Ostteil Estlands, rauszubrechen, nur durch die Anwendung hybrider Mittel. Und über das Schadensmodell, was wir entwickelt haben, das basiert auf den sogenannten 7 demokratischen Fundamenten einer Demokratie. Und wenn die halt angegriffen werden, dann entstehen dort Schäden. Ja, und wenn das der Schaden halt so groß ist, dass dann die russische Mehrheit dort sagt, nee, das ist zu blöd im Westen, ne, wir möchten gerne Oblast Narva werden, dann hast du im Grunde genommen der Westen verloren. Na, parallel dazu werden aber auch Finnland, Schweden und Lettland angegriffen, weil die mit ihren Ressourcen Estland unterstützen können. Aber je stärker die hybriden Angriffe werden, desto stärker wird natürlich auch die eigene Gesellschaft davon betroffen. Und als man zum Beispiel sagen würde, naja, ja, wir können ja jetzt nicht unser CERT-Team nach Estland schicken, wenn wir selber angegriffen werden, also die Ressourcen quasi zur Verfügung stellen. Und das soll dieses Spiel im Grunde genommen ausdrücken. Also auf einer Deutschlandkarte spielst du, mache ich normalerweise immer so, dass ich alle Spieler am Anfang, gebe ich denen 3 Steine in die Hand, einen roten, einen gelben und einen grünen. Und jetzt sagt mir mal, wo ist Deutschland stark, wo ist es mittelstark und wo ist es zwar ein bisschen was, aber schwach, und verteilt es mal auf die 13 Domänen. Und da entstehen auch, wenn die Leute sich nicht absprechen, ganz interessante Bilder immer, ne, wo eigentlich Menschen glauben, ne, von ihrem Hintergrund, wo wir systemische Stärken und systemische Schwächen haben. Und allein das kannst du damit schon mal mit dieser Maßnahme eigentlich transparent machen. Ne, und damit spiele ich so im Schnitt, du brauchst also mindestens pro Land, was ich immer spiele, oder pro Spielpartei, mindestens 3, 5 bis 6 als Gruppe geht insgesamt. Das heißt, also ein gutes Spiel liegt zwischen 20 und 25 Leuten. Und was aber jedem klar sein muss, ist, du sitzt da am gleichen Tisch. Das heißt, alle haben das gleiche Wissen. Ja, deswegen ist es ein bisschen so schwierig, wenn man dann so hier so institutionalisiertes machen will, da sage ich dann auch mal, nee, mein Spiel ist ein Educational Wargame, du sollst was lernen, indem du es anwendest. Ja, es gibt andere Spiele, die natürlich dann auch die Institutionen abbilden würden. Ja, was weiß ich, das ist die Politik, das sind die Bürger, das sind die, da kann man noch andere Sachen machen, aber das würde mein Spiel, das eh schon hochkomplex ist, na, an einer Stelle dann irgendwann überfordern. Na, ist aber für mich nur ein Einstieg in die Thematik, aus der man dann aber diskutieren kann, okay, jetzt haben wir das erlebt, was heißt denn das für mich? Also so Folgediskussionen, die man machen kann. Und das sagt man eigentlich auch beim Wargaming, das Spiel ist Bestandteil, aber ohne eine gute Abschlussbesprechung hat dieses Wargame, dieses Planspiel nicht stattgefunden, weil wir ja nicht Schach spielen oder Siedler von Katan und dann aufstehen und sagen, boah, ich habe 13 Siegpunkte, ich habe gewonnen. Sondern die Frage ist, wie bin ich ja zu den Siegpunkten gekommen oder wieso haben es die anderen nicht geschafft? Ne? Und das aus dem Spiel rauszunehmen. Und dann kommen wir zu diesen Diskussionen, von denen wir gerade gesprochen haben. Und da ist dann schon immer interessant, wenn du siehst, wie plötzlich Leute von der Seite reinkommen, die den ganzen Tag nichts gesagt haben und sagen, jetzt habe ich erstmal meine Bedeutung im System erkannt und im Übrigen, das und das kann ich dazu beitragen. Jetzt weiß ich überhaupt, ne, worum es hier eigentlich geht.
Wer sind denn so die Adressaten deines Spiels? Also wer kann man das buchen? Bietest du das irgendwie aktiv an über Organisationen? Wie funktioniert das?
Also ich habe es bisher halt in meiner alten Tätigkeit halt immer auf Anfrage aus den Nationen gemacht. Habe das in Rumänien gespielt und in anderen Ländern, jetzt gerade in Brüssel, auch mit der EU und auch mit den Belgiern zusammen. Ich habe das in Deutschland für politische Stiftungen gemacht. Aber auch, und da habe ich ja deinen Mitarbeiter damals kennengelernt, das war die DGAP zusammen mit einer Firma in Berlin, wo es der Firmenchef dahingestellt hat, gesagt hat, hier, ich möchte meine Firma auch, ne, für das Größere zur Verfügung stellen. Na, im Moment gibt es nur einen einzigen Spielleiter für das Ganze, das bin ich. Und wir sind jetzt aber dabei, das für die Nationen nochmal aufzustellen. Das heißt, ich fahre nochmal nach Helsinki zurück und mache einen Spielleiterkurs. Und dann kriegen die Leute von mir eine Liste und meine Ansprechstelle. Und dann können sie mich im Grunde genommen fragen, wenn sie es mal gespielt haben. Ne, und wir wollen es in Deutschland machen. Ich bin parallel noch an der Universität der Bundeswehr. Die haben ein German Wargaming Center gegründet, die so verschiedene Spiele anbieten. Und da bin ich auch Senior Fellow. Und über die will ich im Grunde genommen zum einen das Spiel weiterentwickeln, weil ich noch bestimmtes Potenzial sehe, was ich heute noch nicht abbilden kann. Zum Beispiel könnte man die Karte auch gegen, die sich mehr so auf kritische Infrastrukturen jetzt tatsächlich schützt, gegen andere Dinge austauschen, dass man so ein Informationsspiel unten drunter legt. Also quasi jetzt Desinformation, wie wirkt Meinungsbeeinflussung und so weiter auf Bevölkerung. Na, aber das kann ich nicht alles in ein Spiel einbauen, aber man könnte das so modular gestalten. Und da wollen wir dann zusehen, ob wir in Zukunft vielleicht dann auch Spielleiterkurse anbieten. Was einfach ja darum geht, dass mehr Leute sich damit beschäftigen können. Also im Moment müsstest du mir eine E-Mail schreiben und fragen, hey, ich habe eine Gruppe, na, und dann könnten wir darüber reden, wie wir es organisieren können.
Okay. Aber ich glaube, man konnte viel über die Methodik lernen, viel über den Sinn und den Zweck von solchen Dingen. Ich finde es ganz interessant, weil ich hatte ja zum einen Professor Rick hier, der mit dem ich über Spieltheorie gesprochen habe, und aber Herbert Sauruck ja auch schon, der mit Neustadt unterwegs ist. Insofern schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Und üben ist halt auch was irgendwie alle Experten im Podcast immer sagen. Also es gibt irgendwie unterschiedliche Möglichkeiten zu üben und am Ende geht's nicht darum zu gewinnen, sondern es geht darum, was zu lernen, und zwar nämlich Entscheidungsfindung. Und wahrscheinlich kann auch das Team mit den besten Entscheidungen mal verlieren in deinem Spiel, weil das eben mit dem Zufall so ist, dass man trotzdem verliert, obwohl man eigentlich die beste Methodik hatte. Aber das ist ja vielleicht auch eine Erkenntnis. Eine Frage noch zum Schluss, weil wir jetzt über Meinungsbeeinflussung gesprochen haben. Die letzten Tage waren ja geprägt von der Diskussion darum, ob ein Elon Musk einen Artikel in der Welt schreiben darf oder nicht und ob der mit X, ehemals Twitter, jetzt irgendwie unsere Demokratie zersetzt oder nicht. Ist das jetzt die dritte Front, die entsteht, dass wir jetzt noch einen hybriden Krieg mit den USA bekommen? Oder überdecken wir da vielleicht irgendwie Diskussionen, die wir eigentlich führen müssten, weil wir aus anderer Richtung ganz andere Risiken haben?
Also definitorisch, nach meiner Definition, kann es eigentlich mit der USA, sagen wir so wie sie derzeit existiert, nicht sein, weil wir mal gesagt haben, es ist eine Autokratie gegen eine Demokratie. Jetzt ist natürlich die Frage, was lässt die Regierung Trump von einer eigentlich sehr alten und eigentlich ehemals sehr stabilen Demokratie dann hinterüber. Natürlich erleben wir jetzt, dass natürlich Menschen, die viel Geld haben, Macht kann man sich nicht kaufen. Und das ist natürlich dann immer so der nächste Schritt. Wie komme ich denn eigentlich in andere Bereiche mit rein? Und wenn du dann natürlich so Potenzial hast wie Elon Musk mit über 200 Millionen Follower, der ja auch noch die Plattform beeinflussen kann, was die Leute lesen können, was sie nicht lesen können, der dich blocken kann, ohne dass du ihn blocken kannst, und Ähnliches, das ist schon eine Frage, wie wir eigentlich Demokratie im 21. Jahrhundert definieren. Und ich meine, nur den Neoliberalismus oder die Ego, alles für mich, funktioniert halt mit Gruppen nicht. Konsens muss ja irgendwie erzeugen, weil wenn wir miteinander leben wollen, können wir nicht gegeneinander leben. Dann wird es irgendwann das Recht des Stärkeren, und das ist schon schwierig. Und dann zu sagen, ich meine, die Welt mit dem Chefredakteur, weiß ich nicht, mit einer Auflage von 100.000 Zeitungen oder was auch immer, gegen einen, der 200 Millionen hat, dann klingt das zwar, aber das ist wie in diesen Talkshows, wenn ich 99 Wissenschaftler habe und einen auf den Stuhl setze und die sagen, das ist falsch, und dann hole ich mir den einen und der sagt, das ist richtig, das ist dieser False Bias, der dabei entsteht. Und das ist natürlich für denjenigen, der das dann von außen sieht, ja gar nicht mehr bewertbar. Und dass du im Grunde genommen manipuliert wirst, dass im Grunde genommen eine Einzelmeinung quasi zur Großmeinung als Kontrapunkt dagegen gestellt hat. Ich meine, wir haben Meinungsfreiheit, aber nicht Faktenfreiheit. Gott sei Dank. Und das sehe ich schon schwierig. Und das ist dann schon eine Frage im 21. Jahrhundert. Wie gehen wir mit diesen großen Firmen um, mit diesem globalisierten Firmen? Ich meine umgekehrt, wenn China im Grunde genommen über Costco den Hamburger Hafen kauft und die Drohne, die jetzt dann über diesem britischen Schiff da geflogen ist, dann ausgerechnet in dem Teil des Hamburger Hafens verschwindet, der Firma Costco gehört, dann sollte man sich schon überlegen, ob das wirklich die beste Idee war, Monopole zu bilden.
Da muss ich abschließend, ich weiß nicht, ob du das Buch The Cycle kennst, da geht es ja um im Grunde so einen Social-Media-Konzern und die Macht, und da sagt dann, glaube ich, die eine Stimme, die Monopole müssen zerschlagen werden, was dann irgendwie einer der Gründer ist. Vielleicht steckt ja in Belletristik dann doch manchmal mehr Realitätssinn, hätte ja auch keiner gedacht, dass 1983 vielleicht mal zu einem Sachbuch wird. Insofern kann man ja vielleicht aus Belletristik auch was lernen, um sich einfach neue Gedanken zu machen zu den Risiken, die auf uns zukommen.
Ganz tolles Projekt an der Universität Tübingen, Cassandra, musst du mal googeln. Kann ich dir empfehlen. Die untersuchen nämlich Literatur auf Muster. Das heißt, wenn du alle Literatur eines Jahrganges mal miteinander vergleichst, die Kunst spiegelt ja das, was eine Gesellschaft bewegt. Ich sage mal, wenn du die Flüchtlingskrise von 2015 hast und dieses Thema ja Migration uns ja weiterhin bewegt, dann muss halt 3 oder 4 Jahre, reflektiert die Kunst das ja. Ne? Da muss beim Tatort entweder der Kommissar Migrationshintergrund haben, der Täter oder das Opfer. Und wenn man das quasi auffasst, kannst du schon, und da ist Kultur, spielt da auch aus meiner Sicht eine große Rolle, das ist wie so ein Seismograph. Du kannst schon sehen, was dich bewegt. Und da ist also der Ausflug in die Belletristik oder aus der Belletristik, der Künstler, der das ja reflektiert, Selbst wenn er einen blöden Krimi schreibt, reflektieren ja seine Figuren in irgendeiner Form sein Denken an der Stelle. Da steckt schon viel drin und letztendlich ist die Kunst unser Gedächtnis. Also da bist du schon auf dem richtigen Weg. Mir geht es genauso.
Ja, abschließend noch eine Frage, die ich immer habe, so die drei wichtigsten Themen, die man aus unserem Gespräch jetzt mitnehmen sollte und in, was weiß ich, das eigene Leben, in die eigene Arbeit, gerne auch vielleicht ins eigene Unternehmen mitnehmen sollte.
Ja, also Resilienz ernst nehmen, sich damit zu beschäftigen, was passiert eigentlich, wenn mal nichts passiert, wie kann ich da weitermachen? B, nicht nur zu üben, sondern auch mal freilaufend so ein Spiel zu machen. Und das kann sehr einfach sein, indem ich 10 Experten an den Tisch setze und sage, das ist unser Problem. Und dann dürfen die eine Hälfte darf das Red Team spielen, die andere Hälfte darf das Blue Team spielen. Wie gehen wir damit um? Aber sich auch den Fragen zu stellen, die unangenehm sind. Zum Beispiel im Wargame wäre gewesen, was machen wir eigentlich, wenn Trump gewinnt? Und nicht immer nur die schönen Sachen zu machen, was machen wir, wenn Kamala Harris gewinnt? Sondern auch die unangenehmen Themen durchzugehen. Das ist das eine. Und ich glaube, jetzt stehen wir.
Genau, du warst irgendwie weg. Wir starten einfach nochmal bei der Frage. Abschließend die Frage, die drei wichtigsten Erkenntnisse, die man aus unserem Gespräch mitnehmen sollte, in die eigene Arbeit, ins eigene Leben. Wie würdest du das reflektieren?
Also eins, aus meiner Sicht, sich mit Resilienz zu beschäftigen. Dabei zu überlegen, was geht eigentlich, wenn nichts mehr geht. Bei Übungen nicht nur zu üben, was ich kann, sondern auch mal das Unbekannte anzugehen, dass wenn alles schief geht, und das reicht da aus, wenn ich 10 Experten an den Tisch setze und 5 blau und 5 rot spielen lasse, wie gehen wir in der Situation um und wie kann sich die Situation dabei verschlechtern? Und als drittes letztendlich Meinungsbildung, aber auch Meinungsverantwortung. Wir leben in der besten Demokratie aller Zeiten, wir leben so lange im Frieden und es wäre schön, wenn wir uns das behalten können. Aber wir müssen halt auch schon mal unser Umfeld betrachten und das ist halt nicht mehr so schön, wie es vor 15 Jahren war. Da haben sich Dinge geändert, das heißt aber nicht, dass wir uns nicht anpassen können.
Vielen Dank, Sönke, für das Gespräch und vielleicht hören wir uns noch mal wieder zu einem anderen Thema.
Gerne. Alles Gute.
Ja, soweit mein Interview mit Sönke Maarens. Ich fand es extrem spannend, wie deutlich und klar Sönke kommuniziert hat und formuliert hat, dass wir uns mitten in einem hybriden Krieg befinden, und zwar mit ganz konkret zwei Akteuren. Das ist zum einen, zumindest im Interview haben wir die beiden besprochen, Russland, und das ist zum anderen China. Beide verfolgen unterschiedliche Ziele. Russland will seine strategischen Interessen im Ukraine-Konflikt verfolgen. China hat eher langfristige Ziele im Bereich der Kontrolle von Wirtschaft und Kultur. Wir haben gelernt, dass hybride Kriegsführung ganz gezielt auf Schwachstellen in unserer Gesellschaft abzielt, um vor allem diese aufzuzeigen und uns als Gesellschaft eben zu destabilisieren. Man will bestehende gesellschaftliche Risse vertiefen, man will den Zusammenhalt schwächen und das Vertrauen in die Institutionen erschüttern. Wir müssen uns also aus meiner Sicht klar machen, dass wann immer wir von solchen Angriffen hören und ausschweifende Diskussionen darüber führen, wie gut oder schlecht die Institutionen funktionieren und auch dann Journalisten auf diesen Zug aufsteigen, dass das eigentlich eine Unterstützung der hybriden Kriegsparteien ist, weil man davon ausgehen muss, dass bestimmte Akte ganz klar Konfliktlinien zuzuordnen sind. Es ist also vielleicht nicht die beste Idee, nach einem Cyberangriff auf ein Krankenhaus mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, ha, die böse Geschäftsführung hat nichts gemacht, sondern zu erkennen, dass das ein vielleicht gar nicht lösbares Problem ist, weil hier staatliche Akteure involviert waren oder halbstaatliche Akteure. Und insofern es gar nicht so sehr darum ging, jetzt hier Lösegeld zu erpressen, sondern auch und vor allem ein Zeichen zu setzen. Wir haben im Gespräch thematisiert, wie wichtig Krisenresilienz ist, dass es eben nicht reicht, abzuschrecken, dass es nicht reicht, Widerstandsfähigkeit aufzubauen, sondern dass wir als Gesellschaft und dabei, dass jeder Einzelne und vor allem auch Unternehmen lernen müssen, mit Angriffen umzugehen und handlungsfähig zu bleiben, trotz Angriffen. Und deshalb ist das Credo, wir müssen die Bewältigungsfähigkeit unserer Gesellschaft, aber auch von Institutionen und Unternehmen stärken. Sönke und ich haben dann gesprochen über Wargaming als Methode zur Vorbereitung. Er selbst hat ein Wargame entwickelt, bei dem man mal in die strategischen Überlegungen von hybridem Krieg eintauchen kann und von hybriden Bedrohungen und die Sinne und die Sensibilität zu schärfen und vor allem zu lernen. Und ganz zum Schluss sind wir vielleicht dann doch ein bisschen globalpolitisch geworden, aber ich denke, das ist eine wichtige Erkenntnis und Botschaft. Es wird nicht reichen, organisatorische oder technische Maßnahmen zu ergreifen. Wir können noch so hohe Mauern bauen. Das wird nicht reichen, um die hybriden Angriffe abzuschrecken oder zu beenden, sondern wir müssen eben ganz konkret lernen, damit umzugehen. Wir müssen erkennen, was Falschinformationen sind. Wir müssen mit Falschinformationen umgehen lernen und wir müssen vielleicht auch als Gesellschaft damit umgehen lernen und anerkennen, dass es solche hybriden Angriffe gibt. Ja, als Ergebnis kann man sagen, hybrider Krieg ist keine Zukunftsvision. Das ist nichts, was in der Zukunft liegt, sondern das ist etwas, was uns ganz aktuell schon beschäftigt und wo alle aufgerufen sind, Lösungsansätze zu bieten, wie wir als Gesellschaft, als Volkswirtschaft, als Demokratie diese Angriffswelle überstehen können. Ich hoffe, der Podcast kann einen kleinen Beitrag dazu leisten. Ich freue mich deshalb an dieser Stelle umso mehr nochmal aufrufen zu können. Interviewpartner und Themenvorschläge sind gerne gesehen und gesucht. Wir freuen uns da über Zuschriften, entweder über meine LinkedIn-Seite, dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan, oder über redaktion@krisenhex.de, redaktion@krisenhex.de, Krisenhex, ein Wort. Wir sehen und hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, auf Wiedersehen.